Die politische Abrissbirne Donald Trump ist ein Jahr im Amt. Disruption klingt so schön politikwissenschaftlich, ist seine Mission. Und tatsächlich versucht er, die USA samt dem Rest der Welt auf den Kopf zu stellen. Wären da nicht einige unerschrockene Bundesrichter und die Wählerinnen und Wähler in New York City, Virginia und New Jersey? Ein Jahr nach der Wahl, die USA unter Trump, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zugeschaltet aus Washington, die ARD-Korrespondentin Gudrun Engel, zuständig für die Berichterstattung aus den USA. Annette Meiritz ist bei uns, auch lange in den USA tätig gewesen, jetzt außen- und sicherheitspolitische Korrespondentin des Handelsplatz hier in Berlin. Wir haben ein Buch geschrieben über den Einfluss von Donald Trump auf die rechten Bewegungen in Europa, die Allianz der neuen Rechten ist der Titel. Erich Kirschbaum ist Buchautor und freier Journalist in Deutschland, unter anderem tätig für die Los Angeles Times. Und Julius van der Laar ist USA-Experte, Kampagnen- und Strategieberater. 2008 und 2012 waren Sie im Kampagnenteam von Barack Obama. Frau Engel, in den Ostküstenstaaten New York, Virginia, New Jersey haben die Demokraten gerade Gouverneurswahlen gewonnen. Das waren Dämpfer für den Präsidenten ein Jahr nach seiner Wahl. Wie wird dieses Ergebnis eigentlich in Washington bewertet?
Na genau so, als deutlicher Dämpfer. Donald Trump war gerade beim Frühstück mit einigen republikanischen Senatoren. Sie wollten eigentlich über den Shutdown sprechen, aber er hat ihnen noch mal sehr klar ins Gewissen geredet und gesagt, dass sie die Leute verlieren, dass sie die Themen verlieren, dass sie den Zugang verlieren. Also das hat er durchaus als deutlichen Dämpfer doch auch wahrgenommen.
Herr van der Laar, der Wahlsieg des neuen Bürgermeisters in New York, Soran Mamdani, den Namen muss man sich merken, jung, muslimisch, sozialistisch gesinnt, nach eigener Bekundung, gilt ja als klares Gegenbild zu Donald Trump. Ist das der Beginn einer neuen Dynamik in der US-Politik?
Ich glaube, es ist erstmal eine Dynamik für die demokratische Partei. Ich meine, die waren ja quasi seit genau vor einem Jahr, dem Wahlsieg von Donald Trump, in einer tiefen Depression drin. Niemand dachte, je wieder könnten die Demokraten überhaupt nur irgendwas gewinnen. Und ich glaube, das ist das Momentum, nachdem sich so viele gesehnt haben. Und das ist jetzt eben auch in Erfüllung gegangen.
Kirschbaum, Trump versucht ja selbst, hat ja im Vorfeld genauer gesagt, vehement versucht, Mamdani als Bürgermeister New Yorks zu verhindern. Hat ja auch mit finanziellen Folgen für den Big Apple gedroht. Ohne Erfolg, wie wir jetzt wissen. Was bedeutet der gestrige Wahlabend für Donald Trump?
Ja, eine Schlappe auf der Oberfläche, aber es ist auch vielleicht für Trump ein Vorteil, weil er kann jetzt argumentieren, die Kommunisten kommen jetzt in New York rein, die wollen die Mietenpreisbremse und für Trump kann das vielleicht was werden, aber Bürgermeister von New York sind eine besondere Spezies und das wird wahrscheinlich keine große Wirkung haben nach ein paar Monaten. Die Governors sind wichtiger, die Senatoren sind wichtiger. Ein Bürgermeister von New York kann ein bisschen was wirken bei den Wahlen, aber wir werden wahrscheinlich nicht so viel mehr von ihm hören in einem halben Jahr.
Frau Meiritz, die gestrigen Wahlen galten, ob das Trump jetzt so wollte oder nicht, auf jeden Fall als ein erster großer Stimmungstest seit seiner Vereidigung im Januar. Ist das ein vorübergehendes Tief für Trump? Wir wissen ja, die Bestimmung in den USA ist ziemlich volatil, das geht rauf und runter. Oder sind das erste Risse, die da zu erkennen sind in der Machtbasis des Präsidenten?
Also es stimmt, dass die Stimmung in den USA volatil ist, aber es stimmt nicht für die republikanischen Anhänger. Mhm. Denn die ist ziemlich konstant. Also wir können Donald Trump viel vorwerfen, was er alles falsch macht, wo er seine Wählerversprechen nicht einhält. Aber Fakt ist, dass über 80%, in manchen Umfragen über 85, knapp 90% der republikanischen Anhänger immer noch mit seiner Arbeit zufrieden sind und ihn, genau ihn im Weißen Haus wollen. Das ist natürlich was anderes, wenn wir einen Stimmungstest, den nächsten großen, haben bei den Midterms 2026 oder dann die Präsidentschaftswahlen 2028. Aber Fakt ist, dass seine Anhänger, seine treuen Anhänger, sich noch nicht von ihm abwenden.
Mhm. Frau Engel, jetzt gab es ja noch eine weitere Abstimmung in Kalifornien. Da ging es um die Neueinteilung der Wahlkreise. Das war eine Retourkutsche für die Neueinteilung zugunsten der Republikaner in Texas. Jetzt hat ja Trump gleich als Reaktion auf dieses Ergebnis in den drei Bundesstaaten bzw. in New York gesagt, also da muss jetzt am Wahlrecht was geändert werden. Wie einfach ist das eigentlich? Hat ja offenbar manipulativen Charakter, diese ganze Diskussion. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass man übers Wahlrecht in Zukunft Wahlen richtig manipulieren kann?
Also zunächst mal, wenn wir über, also wir sehen ja, dass man versucht, die Wahlen grundsätzlich, das Vertrauen in die Wahlen, das Wahlsystem ja zu erodieren. Wir sehen, dass es immer wieder, auch gestern, direkt immer Vorwürfe gab von Wahlbetrug. Aber man muss dazu sagen, also zum Beispiel, wenn wir auf gestern schauen, es gab keinerlei Hinweise darauf, dass es irgendwo irgendeine Manipulation oder irgendeinen Wahlbetrug gab. Es sind hier und da mal ein paar Wahlautomaten ausgefallen, aber das konnte man sehr, sehr schnell wieder lösen. Und die Überwachung, kann ich jetzt zumindest hier für den Nachbarstaat Virginia sagen, da waren wir unterwegs in den Wahllokalen, die war enorm. So, trotzdem versucht man natürlich, das Vertrauen in das Wahlsystem irgendwie zu erodieren. Das, was Sie gerade beschrieben haben, Gerrymandering heißt das, wenn wir versuchen oder wenn Wahlkreise verschoben werden und so weiter. Das ist gefühlt schon so alt, das System, wie die Vereinigten Staaten selbst. Da wird immer wieder darüber diskutiert, wie problematisch und wie schwierig das ist und dass man das ändern oder abschaffen müsste. Da ist aber noch nichts passiert. Wir hören jetzt mit Blick auf die nächste Wahl, dass Donald Trump angekündigt hat, er will die Briefwahl abschaffen. Aber auch da ist faktisch noch nichts passiert. Das heißt, es wird immer viel geredet, es gibt viel Getöse und es wird versucht, das System anzugreifen und das Vertrauen in das System anzugreifen. Aber faktisch passiert ist noch nichts. Und dazu müsste man dann nämlich eben auch, also so viele Änderungen durchführen. Da bräuchte man Mehrheiten, Zweidrittelmehrheiten, die man nicht hat und so weiter. Deswegen glaube ich, dass viel geredet wird, aber am Ende wenig passiert.
Jetzt haben wir gerade ja gehört von Maritz, dass die Wählerschaft, die Anhängerschaft von Trump sehr stabil ist. Jetzt können ja auch die Landwirte wieder ihre Sojabohnen nach China verkaufen. Diese Zustimmung zum Präsidenten von 40%, die ist ja im Moment sehr niedrig. Hat die dann eigentlich überhaupt keine Bedeutung im Moment? Kann er das sozusagen vernachlässigen als Klatsche?
Ja, der Trend ist ganz klar. Und die Zustimmung für Trump ist seit der Inauguration, seit der Amtsenthebung am 20. Januar stetig nach unten gegangen. Ich habe mir trotzdem noch mal die Zahlen angeschaut. Und ich sage das als jemand, der damals Obama unterstützt hat. Wenn man genau schaut, am heutigen Tag, damals als Obama eben auch an diesem Tag ein Jahr in seine Amtszeit, in die zweite Amtszeit rein, wie er damals dastand. Trump steht immer noch 0,5 Punkte besser da als Trump zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Also muss man da auch nur irgendwie den Kontrast hinsetzen. Und auch George W. Bush stand zu diesem Zeitpunkt schon deutlich schlechter da als Trump ist. Was hilft Trump im Moment? Er kann natürlich sagen, ich habe bei dem Kernversprechen absolut durchgegriffen. Die Migration auch durch brutale Vorgehensweise habe ich in den Griff bekommen. Die war teilweise unter Joe Biden. In Rekordwerten teilweise 250.000 illegale Migranten, die ins Land gekommen sind. Und durch diese knüppelharte Abschiebepolitik und natürlich auch ICE hat er das eingedämmt. Teilweise nur noch 8.000 Illegale, die pro Monat ins Land kommen. Insofern für seine Anhänger, die eben hart die Stange halten, absoluter Check. Und ich glaube, der zweite Punkt, der alles weiterhin für Trump aufrechterhält, ist natürlich der S&P 500 und der Dow Jones, also die Aktienmärkte, die nach wie vor explodieren. Wir müssen in die Zahlen reinschauen. Das geht kontinuierlich nach oben. Die Leute, die einen 401k-Plan haben, also ihre aktienbasierte Rente haben, die sagen, ich mag ihn vielleicht nicht, ich mag auch nicht das Chaos, ich finde es auch zu brutal. Aber wenn ich auf mein Scheckbuch schaue, da geht es mir relativ gut. Und ich glaube, solange das bleibt, wird Trump natürlich auch weiterhin...
Das sind 80 Millionen Amerikaner, die Aktien haben. Ein ganz großer Anteil der Bevölkerung lebt von ihren Aktienankünften, vor allem Rentner. Und deswegen ist die Zufriedenheit bei manchen Wählern in den USA unerwartet hoch noch für Trump und seine Regierung.
Gut, Geld stinkt nicht nach dem Motto. Also das
gleichzeitig
heißt,
muss man aber durch... Ja, Frau, aber gleichzeitig muss man schon auch sagen, wir haben gerade... Die höchste Inflation seit Januar und die ganzen Lebenshaltungskosten sind durchaus auch auf einem absoluten Hoch. Und die also klar, 80 Millionen Amerikaner, gut, aber wir haben 334 Millionen Amerikaner. Und es gibt auch sehr viele, muss man an der Stelle mal sagen, die im Moment wirklich genau überlegen, wie sie ihre Lebensmittel bezahlen. Ja? Also wir sehen, dass da die Kosten auch explodieren. So wie der DAX hochgeht, gehen aber auch die Preise überall hoch.
Das war ja, die Inflation war ja auch ein wichtiges Wahlkampfthema. Es ging ja nicht nur um Migration, die liegt im Moment bei 3%. Aber ähnlich wie bei uns gibt es Sektoren, wo die Inflationsrate durch die Decke geht. Rindfleisch plus 15%, Kaffee plus 21%. Auch die Energie ist sehr viel teurer geworden. 62% der Amerikaner sagen ja, also mit diesem wirtschaftlichen Kurs sind wir nicht einverstanden. Kommt da die eigentliche Gefahr für Trump her?
Also natürlich ist die Wirtschaft aus meiner Sicht der größte Risikofaktor, der in das nächste Jahr dann auch reinreichen kann. Also im Moment haben wir die Situation, und ich habe wirklich 8 Jahre fürs Handelsblatt da berichtet und wir haben dann immer Bestandsaufnahmen von der US-Wirtschaft gemacht. Dann war es immer, naja, einerseits ganz starke Zahlen, aber andererseits sind da Warnsignale. Und so ist es bei Trump auch. Er hat teilweise eine sehr positive Bilanz, wenn man sich das Konsumklima anguckt oder wenn man sich auch die Einnahmen durch die Strafzölle anguckt. Ist nicht so, dass alles schlecht ist. Aber das große Risiko, was ich sehe, ist, wenn es sozusagen ein großes Ereignis gibt, beispielsweise die KI-Blase platzt und Tech-Konzerne entlassen irgendwie plötzlich zehntausende Leute oder auch andere Konzerne, also etwas Unerwartetes, was aber jederzeit passieren kann, sozusagen so ein großer Meteoriteneinschlag. Wenn das die Wirtschaft erschüttert, ist das sein größtes Risiko. Im Moment sehe ich eher so ein, er hält sich über Wasser und kann auch in einzelnen Branchen natürlich auf Erfolgsgeschichten zurück.
Also diese Strafzölle, die er jetzt erlassen hat, die er gelegentlich auch mal zurücknimmt und dann wieder weiterführt, die empfinden die Amerikaner noch nicht sozusagen als Strafmaßnahme gegen sich selbst, also indem sie eben die wirtschaftlichen Konsequenzen spüren.
Die funktionieren ja teilweise auch. Also selbst Jason Furman, damals auch Ökonom unter Barack Obama, hat vor 2 Wochen eingeräumt, dass diese ganzen Horrorszenarien, die viele Journalisten vorhergesehen haben, die USA sofort in eine Rezession und so weiter, dass die nicht eingetreten sind.
Ja, und Scott Bessent hat damals gesagt, wir haben eben die IRS, Internal Revenue Service, also im Endeffekt das Finanzamt, das die Steuern einzieht. Wir brauchen jetzt eigentlich den External Revenue Service, weil so viel Geld reinkommt durch die ganzen Schutzzölle, dass wir eigentlich eine neue Agentur gründen müssen, die sich nur darum kümmert, wie wir das Geld einnehmen können und dann eben auch wieder ausgeben können, um auch das Defizit dann eben auch runterzuzahlen, was natürlich nicht der Fall ist. Das explodiert auch weiterhin, auch das gehört zu der Geschichte dazu.
Die Frage ist auch, ob die Schutzzölle lange bleiben werden, weil die Supreme Court hört das jetzt an, es kann sein, dass die weg sind und dann Trump muss neue, andere Quellen suchen. Ich sage das nur zum Thema Demokratie. Ich glaube, die Demokratie in Amerika lebt, ist sehr lebendig und ich glaube, ich freue mich, dass die Presse frei ist und dass die Gerichte hier arbeiten und Trump kriegt nicht alles automatisch durch, wie manchmal hier in Deutschland gefürchtet wird.
Frau Engel, jetzt ist ja der Kongress sich immer wieder in die Haare geraten um die Haushaltsplanung. Stichwort, welche Zuschüsse bekommt die staatliche Krankenversicherung, Medicare. Jetzt war die Folge dieser Blockade, dieser sogenannte Shutdown, der neue Rekordlänge erreicht hat. Da sind ja nicht nur die Angestellten im öffentlichen Dienst betroffen, sondern auch viele, die zum Beispiel bei einer Behörde irgendwie einen Ausweis brauchen oder sonst irgendwie Unterstützung und einen Verwaltungsakt haben. Fällt das eigentlich auf Donald Trump zurück, diese Frage, wie er jetzt auch mit dem Kopf durch die Wand gehen will?
Also das Ganze ist natürlich eine Rieseninszenierung und es ist immer die Frage, wer hat die besseren oder vielleicht nicht unbedingt, wer hat die besseren Argumente, aber wer hat die Argumente, mit denen man näher durchdringt zur Bevölkerung? Und wenn man da sich Umfragen anguckt, sieht es im Moment schon so aus, dass die meisten die Verantwortung für diesen Shutdown durchaus bei den Republikanern sehen. Und zwar mit der Begründung, ja, wir verstehen jetzt überhaupt nicht, was das Problem ist. Ja, sie stellen den Präsidenten, sie haben die Mehrheit im Senat, sie haben die Mehrheit im Haus. Ja, aber sie brauchen natürlich 7 Stimmen im Senat von den Demokraten, die haben sie nicht, das ist das Problem. Aber wenn es darum geht, die Geschichte zu framen, wer ist jetzt schuld, wer blockiert das, dann erleben wir hier, dass die Regierung sehr drastische Filme zeigt, an zum Beispiel bei den Einreisen an den Flughäfen und sagt, wenn sie jetzt hier Schlange stehen und sie warten müssen, dann liegt es daran, dass die Demokraten nicht mitmachen. Es gibt dergleichen viel, viel mehr. Das hat es so in der Form auch noch nicht gegeben. Und trotzdem scheint es nicht zu verfangen, weil wenn man sich die Umfragen anguckt, dann glaubt die Mehrheit trotzdem, dass nicht die Demokraten die Schuld an diesem Shutdown tragen, sondern die Republikaner.
Ich wage eine Prognose. Wahrscheinlich wird der Shutdown heute nicht zu Ende gehen, vielleicht auch nicht morgen. Aber dann kommt Thanksgiving um die Ecke. Und Thanksgiving, Erntedank, ist einer der größten Reisetage oder Reisewochenenden in ganz Amerika. Und wenn sich dort dann die Schlange einmal komplett um den Flughafen drumherum wickelt und dann Kristi Noem, diejenige, die genau diese Aufnahmen auf den Fernsehern an den ganzen Flughäfen auch aufgezeichnet hat und sagt, die Demokraten sind schuld, die Heimatschutzministerin, dann sagt, die Demokraten haben die Schuld. Ich glaube schon, dass sich da auch noch mal einiges drehen kann. Aber am Schluss ist natürlich richtig, Donald Trump und die Republikaner kontrollieren alles. Und nichtsdestotrotz schaffen es die Demokraten nicht zu sagen, die tragen die Schuld, die könnten sofort den Schlüssel wieder umdrehen. Und ich glaube, das ist das, was Donald Trump erhofft. Ich will noch einen Punkt sagen. Die ganzen Premiums, also die Zahlungen für die Gesundheitsversicherung, die könnten in den nächsten Wochen signifikant hochgehen. Jetzt wäre das politisch opportune für die Demokraten einfach zu sagen, wir schauen einfach nur zu. Soll doch die Regierung auch dicht bleiben, das Licht ausbleiben? Die Leute werden das schon spüren. Und schlussendlich werden sie dann wahrscheinlich auch den Republikanern die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Das könnte dann eben auch dazu führen, dass die Demokraten großen Vorteil bei den Midterm-Elections nächstes Jahr haben, wenn die Republikaner dann auch verantwortlich dafür sind, dass ihnen weniger Geld in der Tasche steckt. Und gleichzeitig müssen die Demokraten auch hier schauen, wollen wir diese Verantwortung wirklich auch eingehen und zuschauen, wie Leute einfach leiden, egal ob es die Foodstamps sind oder eben höhere Zahlungen bei der Krankenversicherung. Das ist, glaube ich, die Krux. Wie politisch opportun, Machiavelli-isch bist du auch unterwegs? Oder sage ich, ich versuche trotzdem noch das Leben der Leute besser zu machen?
Foodstamps, also das heißt Lebensmittelhilfen, die auch gekürzt worden sind. Jetzt sieht man ja beim Wahlkampf der Demokraten, natürlich in New York ganz besonders, sieht man ja auch sozialstaatliche Komponenten. Viele Amerikaner rümpfen ja die Nase über den deutschen Sozialstaat. Aber da spielen ja auch Themen wie Wohnkosten, soziale Absicherung, Investitionen in Bildung eine Rolle. Wie viel Kraft könnte denn eine solche, ich nenne sie jetzt mal, wirtschaftliche Gegenagenda der Demokraten entfalten? Oder spielt das nur in bestimmten Teilen der USA
eine? Ich glaube, das ist ein New York-Thema. Ich glaube, New York ist wirklich tickt anders als den Rest des Landes. Und der Amerikaner will nicht, dass der Staat überall zahlt. Die Amerikaner erwarten, dass jeder seine eigene Verantwortung, sein eigenes Glück sucht. Aber New York ist ein Sonderfall. Ich meine, die Mieten in New York sind Wahnsinn. 4.000, 8.000 Dollar pro Monat. Kinderbetreuung kostet 30.000 Dollar pro Jahr. New York ist wirklich ein Extrembeispiel. Und dort hat es geklappt. Dort haben die jungen Wähler vor allem den Kandidat zugehört und fand es toll, was er versprochen hat. Das ist die Frage, ob er überhaupt was da erfüllen kann von diesen Erwartungen. Aber ich glaube, das ist ein New York-spezifisches Thema. Und ich glaube, in Nebraska und Illinois und Wisconsin, die wollen nicht, dass der Staat mehr macht, eher weniger.
Wir kennen das ja auch aus Deutschland. Also im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sieht es anders aus und tickt man auch anders als zum Beispiel im ländlichen Sachsen-Anhalt. Aber satteln die Demokraten in den USA dann den falschen Gaul, wenn sie eben nicht an diese Flyover-Countries auch denken? Sie haben ja ein paar Namen genannt, also das, was im Mittleren Westen ist. Sind da die Demokraten eigentlich gut genug aufgestellt, eben für möglichst viele Amerikaner wählbar zu sein?
Die Demokraten sind dann gut aufgestellt, wenn sie wieder glaubwürdiger werden. Die sind immer noch in der Identitätskrise, auch wenn diese Wahlnacht vorbei ist. Diese haben immer noch schlechte Umfragewerte und kommen auch nicht über den Skandal hinweg, dass sie das Ausmaß von Joe Bidens Altersschwäche vertuscht haben. Ich glaube, dieses ganze Thema Wirtschaft war nicht nur ein New York-Thema, weil wir ja auch in den Staaten Virginia und New Jersey gesehen haben, dass da sind beide Kandidaten mit dem Thema Affordability, also Lebenskosten runterbringen. Das geht zum Teil nur mit Eingriffen. Das wird nicht einfach die Privatwirtschaft regeln, sonst wäre es so passiert. Und dass dieses Thema natürlich verfängt, weil alle Leute das im Alltag anspricht. Das Problem ist nur, dass die Demokraten schon mal eine Chance hatten, das zu lösen, und zwar 4 Jahre Joe Biden. Und da hatten wir Bidenomics, ein Programm für eine starke Wirtschaft und für gute Lebenshaltungskosten, was dann auch den Namen des damaligen Präsidenten trug. Und es hat aber so gar nicht verfangen bei den Leuten, weil es auch einfach nicht gewirkt hat. Das heißt, in dem Moment, wo die Demokraten glaubwürdige Rezepte vorlegen, die auch tatsächlich bei den Menschen ankommen, kann sich das drehen. Aber ansonsten ist das aus meiner Sicht erstmal nur politische PR.
Ja, und sie auch einen katastrophalen Messenger hatten. Ich meine, Joe Biden war auch nicht in der Lage, auch nur einen Aspekt von Build Back Better oder Bidenomics auch unter die Leute zu bringen. Und da ist ja Zohran Mamdani ein absolutes Naturtalent. Der ist mit Social Media groß geworden. Man sollte auch heutzutage überhaupt nicht mehr sagen, oh, der war effektiv auf Social Media. Es gehört auch einfach mittlerweile dazu, dass Kandidatinnen und Kandidaten das können. Aber nochmal, unglaublich, was er für eine Mobilisierung hinbekommen hat. Und wie authentisch und glaubwürdig er genau das eben auch rübergebracht hat.
Frau Engel.
Und trotzdem, wenn wir drüber sprechen, ob er jetzt sinnbildlich steht und der Erweckungsmoment für die Demokraten ist, würde ich trotzdem wild widersprechen. Da bin ich ganz bei Eric Kirschbaum. Da muss man New York eine Sonderrolle irgendwie zubilligen. Weil wenn man sich jetzt nämlich New Jersey anguckt und Virginia, dann haben die beiden demokratischen Kandidaten, wenn man das vergleicht mit der Harris-Wahl, deutlich mehr Stimmen geholt als Harris. Also das heißt, sie haben das demokratische Lager sowohl in Virginia als auch in New Jersey mobilisiert, haben mehr Leute an die Wahlurne gebracht, als Harris das konnte. Im Gegenzug, wenn man sich mal den Vergleich Mamdani Harris anguckt, hat Harris damals in Manhattan irgendwie 84% geholt und Mamdani jetzt 50. Also das heißt, bei den Demokraten verfangen die, sagen wir mal, moderateren Kandidaten, die jetzt in New Jersey und Virginia aufgestellt waren, deutlich besser offenbar als eben diese Einzelfigur in New York.
Das heißt, Gudrun Engel, dass aber die Demokraten jetzt auch bei der Frage, wen sie zum Beispiel 2028 ins Rennen schicken, eigentlich nicht bei der politischen Richtung hängen bleiben dürfen, die jetzt Mamdani zum Beispiel, der junge Bürgermeister von New York, präsentiert, sondern eher diese Zentristen oder könnte man auch sagen gemäßigten Demokraten.
Ah, ich glaube, genau das ist der Streit, der ja gerade die Demokratische Partei mehr oder weniger spaltet. Also dieser Richtungsstreit, wo wollen wir denn jetzt hin? Wen stellen wir auf und wen wollen wir abholen? Weil wir haben ja nicht nur Mamdani, wir haben ja mit Bernie Sanders und Garcia-Cortez auf der einen Seite, die sagen, okay, dann rücken wir jetzt wirklich nach links, dann bieten wir jetzt eine Alternative an. Und dann gibt's natürlich die anderen, die sagen, nee, lasst uns mal wieder bitteschön in die Mitte rutschen und die abholen, die zwar Trump gewählt haben, weil sie sich eine Veränderung erhofft haben, aber jetzt mit Trump nicht zufrieden sind. Annette hat ja gesagt, es sind nicht so viele, aber trotzdem hätte man da ja Potenzial. Und dieser Richtungsstreit in der Demokratischen Partei, der ist noch lange nicht am Ende. Die lecken noch die Wunden, die müssen noch überlegen, was für Personal haben wir denn überhaupt am Start, wen könnte man denn aufstellen. Wir haben auch noch ein bisschen hin bis zu den Wahlen, insofern haben sie noch Zeit. Aber tatsächlich müssen sie sich irgendwann auf eine Richtung einigen.
Julius von der Laar, Sie kennen den Pulsschlag der Demokraten in den USA.
Ich kann das nur unterstreichen und deshalb blieb ich auch die Phoenix-Runde, weil man tief in die Zahlen auch mal reingehen kann und sich dafür die Zeit nehmen kann. Wir haben eben gerade gehört, Kamala Harris, wie hat die 2024 abgeschnitten im Vergleich zu Soran Mamdani. Jetzt muss man auch dazu sagen, gegen wen hat denn Soran Mamdani überhaupt kandidiert? Das war Andrew Cuomo. Das war der ehemalige demokratische Gouverneur, der, weil er im Vorwahlkampf gegen Mamdani verloren hat, als Independent, als unabhängiger Kandidat gewonnen hat. Ja, oder kandidiert hat vielmehr. Ne? Insofern muss man schon auch sagen, Soran Mamdani hat zwar die absolute Mehrheit geholt, aber es war jetzt kein Paukenschlag in der Hinsicht. Insofern, was lernen wir aus dieser Wahl? Das hat in New York funktioniert. Früher hat man immer gesagt, it's the economy stupid. Jetzt würde ich sagen, it's the affordability stupid. Es geht um die Bezahlbarkeit. Das war das Hauptthema und er war laserstark fokussiert eben genau auf dieses eine Thema. Aber ich habe einen Post von Gavin Newsom gesehen, dem Gouverneur aus Kalifornien, einen Tag vor der Wahl. Und er hat gesagt, ich freue mich schon drauf. Wir werden überall in ganz Amerika gewinnen. Wir werden in Kalifornien die Prop 50 gewinnen, Redistricting, was wir vorhin besprochen haben. Wir werden in New Jersey gewinnen. Wir werden in Virginia gewinnen. Einen Wahlkampf hat er komplett ausgelassen. Er hat kein einziges Mal Soran Mamdani oder auch New York in den Mund genommen. Und ich glaube, das war bewusst. Viele Demokraten wissen, dass es absolut radioaktiv ist, was dort in New York passiert. Und die machen einen Riesenbogen drum und sagen, wir wollen auf keinen Fall von Trump das Branding übergestülpt bekommen, dass wir jetzt alle irgendwelche Kommunisten sind. Und dementsprechend machen die einen großen Bogen drum.
Ja, und kurz zu unterstreichen, die Demokraten haben gewonnen, das Weiße Haus, wenn die einen konservativen Demokrat gefunden haben. Die haben eine Chance, die Swing State zu gewinnen. Eine linke Kandidat wie Bernie Sanders hätte nie im Leben eine Chance gehabt.
Und er hat es auch nicht geschafft, ja.
Genau, deswegen, wenn die Demokraten Jimmy Carter oder Barack Obama oder Bill Clinton, ein konservativer Kandidat gefunden haben, dann haben die viel bessere Karten, um diese Electoral College zu gewinnen, die kompliziert ist.
Gut, ja, selbst das wird noch einige Zeit dauern, bis da klar ist, ob das Newsom oder ein anderer in den, also der Gouverneur von Kalifornien oder jemand anders dann wird. Bevor wir, Annette Meiritz, mal genauer noch auf das gucken, was Trump vorhat. Ich habe ja gesagt, Sie haben ja ein Buch darüber geschrieben, über diese Verbindungen der rechten Allianzen. Die AfD bei uns, die rühmt sich ja guter Beziehungen ins Weiße Haus. Wie stark ist diese Verbindung wirklich und welche Folgen hätte das möglicherweise für Deutschland, wenn die auch auf den Auftritt von J.D. Vance in München im Februar sehen, der hier gesagt hat, die AfD sollte man mit in die Regierung nehmen, außerdem gibt es in Deutschland gar keine Meinungsfreiheit.
Auf den ersten Blick hat zum Beispiel die New York-Wahl damit nichts zu tun. Sie hat aber total was damit zu tun, denn zum Beispiel linke Politiker sind nach New York gereist, um sich von Mamdani was für den Wahlkampf hier abzugucken gegen die AfD. Das heißt, jetzt mal ganz platt gesagt, das linke und Mitte-Spektrum sieht die Bedrohung der AfD. Das ist das eine. Das andere ist, dass die AfD seit dem Wahlsieg von Donald Trump vor einem Jahr einen großen Bruder in den USA hat. Und zwar einen, der sie vorher geächtet hat. Also wenn ich als Korrespondentin vor ein oder zwei Jahren mit MAGA-Anhängern oder MAGA-Funktionären gesprochen habe und gefragt habe, was haltet ihr eigentlich von der AfD? hat man die mit spitzen Fingern angefasst. Da sind irgendwie Holocaust-Leugner in den Reihen und so eine Splitterpartei muss man die ernst nehmen. Das hat sich 100% gewandelt. Die AfD wird jetzt als ein möglicher Geistespartner definiert. Und es wird sozusagen, indem man sich mit der AfD verbrüdert, sie ins Weiße Haus einlädt, ihnen Termine auf höchster Ebene gibt, da passiert ganz, ganz viel im Hintergrund, auf Influencer-Ebene, auf diplomatischer Ebene, setzt man die Mitteparteien hier in Deutschland unter Druck und zeigt ihnen, wir können auch mit jemand anderem, wenn ihr wollt. Und nur noch eine Ergänzung, was mich immer wieder schockiert oder nicht, oder eher bewegt. Große US-Konzerne von Marken, die wir alle konsumieren, erkundigen sich in Berlin danach, welche PR-Agentur, welche politische PR-Agentur die AfD vertritt. Damit man sich schon darauf vorbereiten kann, für den Fall, dass die AfD mal in die Regierung kommt, die besten Kontakte zu haben. Das heißt, die Brandmauer, die wir in Deutschland haben, ist im Ausland gefallen.
Das heißt, sie ist wesentlich perspektivischer. Jetzt ist ja, also zumindest das, was Donald Trump da möglicherweise auch mit Blick auf Deutschland sieht. Jetzt fällt ja auf zu dem Regierungsantritt 2017 zu 2025. 2017 war so mehr die Learning-by-Doing-Schicht am Werk in der Trump-Administration. Jetzt scheint das ja nahezu perfekt vorbereitet gewesen zu sein. Ein wichtiges Projekt ist das Project 2025, also Projekt 2025, wo relativ klar ist, wo Trump die USA hinbringen will. Was hat es damit eigentlich genau auf sich? Also was müssen wir da erwarten und was hat sich Trump vorgenommen? Liegt er sozusagen auf dem Präsentierteller und was hat er da inzwischen schon umsetzen können?
Ja, das ist eine große Frage. Wir können schon lange darüber reden, aber Sie haben recht, er war wirklich viel besser vorbereitet dieses Mal. Letztes Mal war fast ein Unfall und jetzt hat er 4 Jahre Zeit, in Florida darüber nachzudenken, was er alles machen will. Und er hat eine gute Mannschaft hinter ihm. Susie Wiles organisiert sehr geräuschlos im Hintergrund. Es gab keine Entlassungen im ersten Jahr. Ich glaube, vor 6 Jahren war das im ersten Jahr die halbe Mannschaft ausgetauscht. Ja, er hat einen Plan und er verfolgt das sukzessiv Schritt für Schritt. Was ich auch interessant finde, ist, dass Trump wie andere Präsidenten zweiten Amtszeit mehr am Außenpolitik ein bisschen arbeiten, mehr für die Legacy arbeiten, mehr für ihr Platz in die Geschichte. Und ich bin gespannt. Ich meine, wir haben alle diese Trump-Unterhaltung im Kopf. Am Anfang, er wollte Panama zurücknehmen, er wollte Grönland übernehmen. Dass Trump-Anhänger denken, nehme ich nicht so ernst, das ist nur Unterhaltung. In Deutschland nimmt man das sehr ernst. Ich nehme es auch nicht so ernst, Grönland und Panama. Ich glaube auch, Trump denkt wirklich an sein Legacy und Ukraine und Gaza sind wichtige Aspekte. Deswegen ist Trump natürlich seine Leute, die umkrempeln das Inland. Wir können mehr darüber reden. Aber ich finde es faszinierend, dass er engagiert in Ukraine und Gaza, weil das bringt ihm wenig Punkte bei den Wählern in den USA.
Gut, das gilt ja auch für Venezuela möglicherweise.
Wenn wir über...
Ja. Gut, oder Engel, ja.
Entschuldigung, aber weil die Frage war nach Project 2025 und der Blaupause der möglichen. Da war es ja so, also Project 2025, 912 Seiten, so ein Stapel. Ich habe es einmal ausgedruckt und nachgemessen, irgendwie 27 Zentimeter Papier. Mit sehr, ja, einer Blaupause quasi. Die ganze Zeit hat Donald Trump ja immer gesagt, kenne ich nicht, habe ich nicht gelesen, das kommt von der Heritage Foundation. Da hat er jetzt so ein bisschen Kurswechsel gemacht, so vor 2-3 Wochen war das. Da hat er zum ersten Mal tatsächlich gesagt, dass er das kennt. Bis zu dem Zeitpunkt wollte er immer nichts damit zu tun haben. Aber jetzt, wo man sieht, wie viel davon in rasender Geschwindigkeit schon umgesetzt ist, glaube ich, ist auch er jetzt soweit, sich dazu zu bekennen. Also auf 912 Seiten gibt es 318 Punkte, wie man den Staat umbauen will in den Vereinigten Staaten, sodass der Staat weniger oder dass die Behörden weniger Einfluss haben, dass man Behörden rückbaut, aber dass der Präsident mehr Einfluss hat, dass man einen gesellschaftlichen Umbau hat, eine gewisse Rückbesinnung auf amerikanische Werte, wie auch immer man das dann definieren möchte und so. Und wir haben das analysiert, jetzt im Zusammenhang mit ein Jahr Trump. Und von diesen 318 Vorschlägen, die drinstehen in diesem Project 2025, haben wir gefunden, dass 118 schon umgesetzt sind und 67 gerade in der Mache. Das heißt, man kann wirklich sagen, wenn das so kommt, dann ist es wirklich die Blaupause dafür, wie der Staat umgebaut werden soll. Ob es am Ende alles klappt, müssen dann die Gerichte entscheiden natürlich. Aber er ist auf jeden Fall, was man sagen muss, er ist in einem wahnsinnig schnellen Tempo unterwegs.
Herr Gudrun-Engel, noch eine Frage dazu. Hier kommt es immer an, dass Trump jetzt sozusagen sagt, interessiert mich nicht, weil, dass es den Kongress gibt und andere Behörden oder andere Institutionen, die die Checks and Balances ausmachen, sondern ich regiere vor allen Dingen mit Dekreten. Ist das tatsächlich so? Ist das sein neuer Regierungsstil? Und ist er damit auch in Bezug auf dieses Project 2025 erfolgreich?
Also ich vermag jetzt nicht zu bewerten, was in dem Zusammenhang erfolgreich ist, aber es ist in der Tat so, er hat regelmäßig, wir kriegen ja immer den Rundown seiner Termine, was er vorhat in der Woche. Und da ist immer so ein Tag dabei, meistens der Mittwochmittag, da unterschreibt er diese Dekrete, diese Executive Orders. Und das ist schon so ein bisschen sein neuer Weg, sein neuer Stil, sich dann hinzusetzen und mit seinem fetten Sharpie seine Unterschrift unter Papiere zu setzen, die meisten von denen können so gar nicht direkt umgesetzt werden. Das sind dann irgendwelche Absichtserklärungen, die werden entweder von Gerichten gestoppt oder es gibt andere Regularien und Rechte, die dagegen sprechen, dass das genau so getan werden kann. Aber da ist offensichtlich so Trumps Haltung jetzt, watch me, ich mach erst mal und dann soll mich erst mal jemand aufhalten, weil tatsächlich das ganze System von Checks and Balances und was da genau im Kongress passiert, im Moment, natürlich gibt es das noch, aber da ist irgendwie sehr viel Lähmung. Jetzt haben wir eh gerade den Shutdown, aber auch ganz grundsätzlich ist es so, dass sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus ja die Republikaner die Mehrheit haben und da sehr wenig Gegenwehr, Diskussion oder Kontrolle wahrnehmbar ist.
Ich meine, rein kommunikativ ist ja eine brillante Strategie. Der Kongress sitzt zu Hause, können nicht tagen, weil wir im Government Shutdown sind. Trump sitzt auf der anderen Seite dort und unterschreibt fleißig ein Dekret nach dem anderen. Und was das Bild, was bei Leuten ankommt, der eine handelt und die anderen stagnieren. Und ich glaube, das ist ja immer schon das Bild gewesen von Donald Trump, sich selber als denjenigen, den Macher zu inszenieren, während Politik langsam ist, ewig lang dreht und debattiert, brauchen wir jetzt endlich diesen Executive, der sagt, you're fired und vielleicht auch einfach mal was unterschreibt. Die ganzen Gerichte sind natürlich genauso langsam. Das braucht erstmal eine Klage, da muss angehört werden, durch die unterschiedlichen Instanzen durchgehen. Klar, irgendwann gibt es dann auch ein Ruling, eine Entscheidung vom Supreme Court. Aber bis dahin hat Trump halt eben auch schon Fakten geschaffen. Ich glaube, das ist genau die Herangehensweise. Steve Bannon hat das Muzzle Velocity genannt. Also im Endeffekt die Geschwindigkeit der Kugel, die gerade vorne aus dem Lauf rauskommt und sagt, wir müssen das Ganze einfach nur überfluten. Und die Medien, natürlich auch die Opposition, weiß überhaupt gar nicht, was hier aus welcher Richtung gerade kommt und sind komplett überfordert.
Also wenn wir Trump unterstellen, er möchte demokratische Institutionen oder Systeme erodieren lassen, ist er da schon relativ weit gekommen oder ist das auch viel Schaumschlägerei?
Das ist, ich versuche als Journalistin immer so viele wie möglich Experten und Verfassungsrechtler zu interviewen, damit man mal in diesem Dschungel, den auch Julius gerade beschrieben hat, mal eine Orientierung bekommt. Ja? Also weil wir bekommen jeden Tag die Nachrichten, was er alles tut und was er alle, die Nationalgarde in dieser Stadt und ein Dekret wieder da und Abschiebung hier und Alligator Alcatraz hier. Das heißt, man hat das Gefühl, diese Demokratie ist eigentlich nicht mehr existent. Wenn ich mit Verfassungsrechtlern und Experten spreche, sagen die mir, so dieser Begriff hybrides Regime. Also wir haben eine Demokratie, die ist stark, die ist auch immer noch sehr stark. Wir haben auch die Bundesstaaten, die übrigens auch sehr, sehr stark sind. Aber innerhalb dieses demokratischen Gebildes machen sich autokratische Tendenzen breit. Ich als Beobachterin habe dazu mal einen Gedanken. Die demokratischen Institutionen in den USA waren auch vor Donald Trump schon unbeliebt. Das heißt, die sind immer in den Meinungsumfragen immer weiter gesunken. Und wenn niemand die Demokratie verteidigen will, weil sie niemand liebt, dann kann jemand wie Donald Trump kommen. Und das passiert gerade.
Kongress ist bei 5% Zuspruch.
Oh, wow.
Niemand mag die Legislative. Und der Supreme Court, der auch politisiert wurde, ist natürlich auch untergegangen. Ich würde nur zwei Aspekte anführen, wo Donald Trump ganz klar gegen die Normen und auch gegen die Checks and Balances vorgeht. Normalerweise muss ein Präsident, haben viele schon vor ihm nicht gemacht, aber Kriegsrecht eben auch erklären. Ja, was sehen wir in Venezuela? Da kommt irgendeine Drohne, irgendein Tomahawk und versenkt einfach ein Boot. Und wenn Trump dann sagt, naja, wenn die Drogen in unser Land bringen wollen, dann töten wir sie einfach. Ich meine, das hat nichts mehr mit verfassungsgerecht zu tun. Ne? Da muss normalerweise der Kongress kommen und sagen, we declare war, wir erklären hier auch den Krieg. Das passiert nicht. Und das andere ist auch, wenn wir schon übers Einreißen, Sie haben anfangs gesagt, die Demokratie und die Abrissbirne. Er hat gesagt, den Ostflügel des Weißen Hauses werden wir nicht berühren. 24 Stunden später war das Ding abgerissen. Insofern, da werden nicht nur Normen verletzt, sondern Donald Trump weiß auch ganz klar, wo die rote Linie ist. Und ich glaube, er geht bewusst drüber. Und viele, und das sind auch die 90%, die du angesprochen hast, honorieren das auch, weil sie sagen, endlich macht mal jemand.
Ja, ich auch mit dieser Fischerboote.
Aber ist es nicht trotzdem schwierig?
Ah, ja, bitte.
Erik, nach dir.
Ja, okay. Ich meine, die Fischerboote, wollte ich kurz sagen, 100.000 Amerikaner sterben jedes Jahr mit Drogenüberdosis. Und Trump und der Außenminister Rubio denken, die können das stoppen mit Gewalt und mit der besten Armee der Welt. Und viele Amerikaner finden es auch übertrieben, aber das Ergebnis, vielleicht kommen doch weniger Drogen nach Amerika, die finden das gut. Und deswegen ist mit Trump ist nie leicht, das einfach zu verurteilen, ist einfach. Aber das Ergebnis, vielleicht kommen weniger Drogen, vielleicht sterben nicht mehr 100.000 Amerikaner jedes Jahr.
Aber das ist eine Wild-West-Argumentation mit der Zweck heiligt die Mittel. Ich verstehe total, dass das auch in breiten Teilen ankommt. Absolut. Aber wer hat den größeren Revolver?
Er ist der Sheriff. Ja.
Frau Engel.
Aber wenn wir drüber sprechen, ist das wirklich das Amerika? Ja, Wild-West ist Amerika und so weiter und so weiter. Aber ich habe trotzdem zusehends hier aus der Beobachtungsperspektive das Gefühl, dass ganz vieles, was er macht und was er anschiebt, zu Beginn gutiert wird. Genau mit der Begründung, die Julius gerade hatte, da macht jetzt mal einer was. Aber ich habe auch den Eindruck, dass er bei vielen Themen dann nicht mehr stoppen kann, sondern weit übers Ziel hinausschießt. Und dass das dann tatsächlich grundamerikanische Werte und Gedanken verletzt. Und ich glaube, dass das der Punkt sein wird, wo es vielleicht irgendwann kippen kann. Weil es tatsächlich Momente gibt, wo er einfach übers Ziel hinausschießt, wenn wir über die beispielsweise Migration sprechen. Ja, alle haben gesagt, ja, wir müssen das Problem an der Grenze in den Griff kriegen. Er hat die Grenze zugemacht, da kommt jetzt keiner mehr. Das Problem ist gelöst. Aber jetzt macht er zusätzlich diese ganzen ICE Raids, diese Abschiebungen, wo es wirklich dramatische Szenen gibt. Und das ist wirklich Wild West, weil da gab es früher ein Prozedere, da musste man ein Verfahren haben, man hatte die Möglichkeit zu widersprechen, es gab ein Gerichtsverfahren etc. etc. Und jetzt wird man einfach von der Straße gepflückt und landet im Zweifel in El Salvador. So, auch als amerikanischer Staatsbürger. Das heißt, wenn er davon spricht, dass mittlerweile the enemy within ist und dass man sich auch als Amerikaner nicht mehr sicher sein kann, ob die eigenen Grundregeln, ob die Verfassung, ob die ganzen Normen und Werte, auf die man sich gründet, für einen selber auch noch gelten, weil man eventuell im Eifer des Gefechts da mit unter die Räder kommt, dann sehe ich schon, dass das kippen kann, weil einiges von dem, was passiert, wirklich sehr antiamerikanisch ist.
Das heißt, wenn man sich diesen innenpolitischen Befund mal anhört, so in seiner Gesamtheit, wie berechenbar ist eigentlich die Außenpolitik unter Donald Trump?
Also berechenbar ist zumindest der Faktor, dass er unglaublich involviert ist im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit und dass er ein persönliches Interesse daran hat, Dinge zu lösen, ganz im Sinne seines Macher-Images. Ich finde, also bei den großen außenpolitischen Themen Ukraine, Nahost, auch der Umgang mit China, wir sehen jetzt Lateinamerika, müssen wir wissen, dass es immer rivalisierende Fraktionen innerhalb seiner Regierung gibt, bei allen Themen, auch Iran, Bombardement des Atomprogramms und so weiter. Und die Frage ist immer, wer hat gerade das Ohr des Präsidenten? Und welches Lager ist gerade stärker? Deswegen, um die Frage in aller Kürze zu beantworten, ja, unberechenbar, aber mit dem Faktor Trump immer im Zentrum dabei. Also ihm wird nichts egal sein, das ist das Berechenbare.
Ich glaube, er ist gern unberechenbar. Putin weiß nicht, was er will, tut, und Ukraine auch nicht. Und
wir aber auch nicht.
Genau, also das ist seine Art zu handeln. Und er bewegt Dinge. Wir müssen sehen, in Nahem Osten hat er was bewegt und hoffentlich in Ukraine hat er sich was bewegt. Er bemüht sich zumindest, einen Frieden da zu erreichen. Und die Methode ist manchmal verrückt und zum Haarsträuben, aber vielleicht kommt es zum Ergebnis. Ich glaube wirklich, dass er ein Ziel hat, um das Krieg zu beenden. Er sagt das so oft, er hasst, dass junge Leute sterben. Ich glaube das. Ich glaube, er hat schon ein Interesse, da wirklich als Friedensstifter. Das hat er bei seiner Amtseinführung gesagt. Er will Frieden stiften und ich kaufe ihm das ab.
Und er ist 79 Jahre alt und ich glaube, er denkt auch wirklich an seine Legacy, an sein Vermächtnis. Er hätte gerne einen Triumphbogen, kann man die Nase rümpfen oder das Ganze auch belächeln. Er sagt, mir ist dieser Friedensnobelpreis wichtig. Und er hat jetzt auch schon mehrfach gesagt, ich würde gerne in den Himmel kommen. Ich glaube nicht, dass ich dorthin komme, aber wenn ich ein paar Kriege beenden kann, dann könnte es mir helfen. Nochmal, vielleicht ist es auch einfach ein alter Mann gegen Ende seines Lebens, der sagt, ich würde hier gerne noch was machen, um mich irgendwie noch bei Petrus vorne in die Schlange stellen zu können.
Frei Engel. Oder es könnte sein, dass es ein alter Mann ist, der gerne noch jede Menge Deals macht.
Ja, sehr widersprüchlich. Er kann ja nicht gleichzeitig den Friedensnobelpreis wollen und die 17 Kriege beenden und weiß der Kuckuck was, aber kein Problem, die Venezolaner vom Boot zu schießen. Also es passt ja an der einen oder anderen Stelle nicht so 100% zusammen. Ne?
Das heißt also, einerseits denkt man ja, das sind auch, hat er auch wirtschaftliche Gründe. Er will ja auch in der Ukraine irgendwie sich seltene Erden besorgen und hat natürlich ein Interesse, dass der Krieg, die Kriege da zu Ende gehen. Aber ist es jetzt auch eine Erfahrung, zum Beispiel im Nahen Osten, dass er doch massiv der Hamas gedroht hat und gesagt, bei euch bricht die Hölle aus, wenn ihr jetzt nicht beikommt? Man ja sagen muss, im Gazastreifen, ja, seit 2 Jahren schon die Hölle ist. Aber ist das eine, diese martialische Art, diese verbale Aggressivität, die man von ihm kennt, vielleicht beim Frieden herstellen oder Frieden erzwingen, vielleicht sogar die richtige Strategie?
Es ist zumindest eine Strategie, die teilweise Erfolg hat. Und was wir bedenken müssen, dass es eine Art internationalen Herdentrieb gibt. Also internationale Staatenlenker schließen sich Donald Trump an. Das ist was komplett anderes als in der ersten Amtszeit, wo dieses America First eben auch sehr auf diplomatische Abschottung funktioniert hat. Wir sehen das jetzt nicht. Die Europäer wollen an der Seite Trumps sein, weil wir auch keine andere Wahl haben. Das heißt, dieses Mittel des internationalen Drucks kann er jetzt kombinieren mit dem Mittel dieses erpresserischen, ich zerbombe euch, wenn ihr mir nicht gehorcht. Und das ist ziemlich powerful.
Das Gegenteil der feministischen Außenpolitik. Trump nennt das Ganze Peace through Strength. Und er sagt halt, solange wir die Stärksten sind und den größten Knüppel mitbringen können, werden die anderen sich schon einreihen. Und im Iran scheint das ganz gut funktioniert zu haben.
Das heißt, Deutschland sollte möglichst alle Haken außenpolitisch mitschlagen, die Donald Trump als erstes schlägt.
Nein, Deutschland soll stärker werden, Deutschland soll seine Verteidigung stärken, Deutschland soll seine Interessen vertreten und Trump respektiert Stärke, das haben wir mit China gesehen. China hat Hardball gelernt von Trump und die spielen Hardball. Ich glaube, Deutschland, Europa könnte Hardball lernen und Hardball spielen. Ich glaube, Trump versteht das. Er versteht, wenn ein Kanzler die Interessen seines Landes vertritt und hart vertritt und ich glaube, er erwartet das. Und wenn er Schwäche sieht, genau wie Putin, die wiegen Schwäche und in Europa sieht man viel Schwäche.
Herr Gudrun Engel, was erwartet Donald Trump denn von Europa, auch von Deutschland? Eher Bittsteller zu sein und einer der, oder ein Kontinent, der immer das macht, was Trump gerade will? Oder wünscht er sich vielleicht mehr Souveränität, auch dass die Europäer dann auch wieder versuchen, mehr mitzuspielen im internationalen Geschäft?
Also ich glaube, Donald Trump geht es vor allem erstmal darum, dass er den größten Knüppel hat, wie Julius gerade gesagt hat, weil er oft von diesen gesamten internationalen Beziehungen multilateral überhaupt nichts hält. Das heißt, wir haben in der ersten Amtszeit gesehen, dass er ein Problem damit hatte, dass die EU oder die Europäische Union in der Gesamtheit natürlich mehr Einwohner hat als die Vereinigten Staaten und in der Gesamtheit auch eine größere Wirtschaftsleistung an den Staat bringt. Deswegen hat er immer wieder versucht, das aufzuspalten. Jetzt ist es so, dass er das gar nicht mehr so sehr versucht mit der EU, aber dass er eben den Einzelkontakt sucht zu den einzelnen Ländern. Wir wissen, er hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum finnischen Präsidenten. Wir wissen, er hat einen guten Draht zu Meloni und die anderen versuchen sich auch dran zu hängen und diese Haken mitzuschlagen, so wie das gerade beschrieben wurde, weil wir, wie Annette sagt, auch gar keine andere Wahl haben, das so zu machen. Ich glaube, dass es Donald Trump gänzlichst egal ist, ob Europa sich jetzt da souveräner aufstellt oder nicht. Ihm ist es wichtig, dass er von den Staats- und Regierungschefs dort gemocht wird, sage ich jetzt mal, weil ihm diese Anerkennung durchaus doch sehr, sehr wichtig ist. Aber er ist auch im Zweifel bereit zu sagen, die EU ist einfach nur geschaffen worden, um uns auszunutzen, um uns auszusaugen. Das haben wir im Zollstreit ja beispielsweise gesehen. Das heißt, er hat ein sehr viel distanzierteres Verhältnis zur Europäischen Union, zu Deutschland, überhaupt zu den ganzen transatlantischen Beziehungen, als sein Vorgänger das hatte.
Das heißt also, Trump möchte auch everybody's darling sein. Wir werden das weiter beobachten. Bedanke mich zu Gudrun Engel nach Washington, Julius Wanderla, Annette Meiritz und Erik Kirschbaum. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Ausweg gesucht. Deutsche Industrie in der Krise. Es geht um den sogenannten Stahlgipfel beim Bundeskanzler im Kanzleramt. Und das wird ja eine ebenso spannende wie wichtige Angelegenheit werden. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Aydoğan Makaşe darin nochmals oder noch mehr Reaktionen zu den Wahlen in den USA. Bleiben Sie bei uns.